Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Rapperin Jasmo.
Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast.
Mit mir, Miriam Labus. Jasmin Hafet alias Jasmo ist Rapperin, Poetry Slammerin, Buchautorin und Kolumnistin. Alles, was sie braucht, ist ihre Stimme und beim Slam ein Gedicht. Ein Gedicht sind auch ihre Texte, in denen sie gesellschaftspolitische Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen anspricht. Mit ihrer Kritik an der Politik will sie keinen Streit, sondern Menschlichkeit. Als Wortakrobatin balanciert sie manchmal auf schmalem Grat zwischen Demonstration und Provokation. Das Gleichgewicht verliert sie dabei nie, denn egal, ob schwarz oder weiß, Mann oder Frau, unser aller Leben hat immer gleich viel Gewicht. Gemeinsam mit ihrer Band Klangkantine feiert sie große Erfolge mit dem aktuellen Album Loud und Lost. Loud ist Jasmo gerne. Fühlt sie sich manchmal auch lost? Das werden wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs heute erfahren. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo und was für eine Introduction, love it.
Danke. Mein Podcast heißt ja eben Ein Gast, zwei Seiten und wir starten mit der schönen, mit der lauten Seite von dir. Und es lässt sich nicht immer alles so trennen, das habe ich auch rausgefunden, also manches verschwimmt auch und so. Aber tendenziell geht es halt jetzt einfach mal um die leibenden Sachen im Leben, in deinem Leben.
Ja, toll.
Und es bietet sich bei dir so an, deine Texte immer wieder auch in Fragen mit einzubauen und so. Und ich möchte gleich anfangen, weil einer der Textzeilen, an die ich mich gut erinnere, ist Herz gibt den Takt an, Bauch macht den Rhythmus. Wie ist denn das in deinem Leben? Wann entscheidet das Herz und der Bauch und wann vielleicht auch kommt der Kopf ins Spiel?
Ja, das ist natürlich ein ewiger Kampf, den ich versuche, aktiv quasi Richtung Herz- und Bauchgefühl zu steuern, weil, was ich jetzt, je älter ich werde, immer mehr, wie soll ich sagen, immer mehr glaube, aber Glaube ist wieder sowas Ungenaues. Ich habe quasi empirische Daten, dass mein Bauchgefühl eigentlich immer recht hatte. Und jetzt bin ich quasi schon so alt, dass ich wirklich von empirischen Daten sprechen kann. Und deswegen versuche ich auch immer so quasi bei Entscheidungen und oder bei überhaupt Sachen mehr auf mein Herz und mein Bauchgefühl zu hören, als auf meinen Kopf, beziehungsweise mein Kopf ist ja auch ein guter Begleiter, also der ist schon sehr analytisch und auch sehr rational und so, die Seite gibt es auch, aber ja, also ich versuche ja seit ein paar Jahren noch aktiver auf mein Bauchgefühl zu hören als früher und es hat immer recht, das ist ja das Orgel und ich glaube, man kann das sogar rational erklären, ich glaube, da gehen dann irgendwelche Synapsenprozesse, also das ist jetzt absolutes Halbwissen und nur eine Vorstellung, aber irgendwelche, da wird ja durchs Hirn gefeuert, was nur geht, was man selber gar nicht mitbekommt. Und ich glaube, dass das Bauchgefühl einfach nur schneller ist, als wie der Kopf mitkommen kann, falls dieser Satz grammatikalisch stimmt. Und genau, weiß ich nicht, ob ich jetzt deine Frage beantwortet
habe. Super hast du es beantwortet. Ich will nur nachhaken, weil du sagst, der Bauch geht voraus und Bauch und Herz gehen voraus und der Kopf kommt nicht mit. Nein, der Kopf kommt später mit, aber der Kopf ist doch auch so ein Störfaktor, oder?
Ah, du meinst, wenn der Kopf dann anfängt, bist du sicher?
Ja, zu machen? Genau.
Ja, den Kopf kenne ich auch. Ja, das stimmt, den gibt es natürlich auch oder diesen Teil vom Kopf gibt es auch und den inneren Zensor und den inneren Kritiker und so weiter und so fort. Aber mit denen trete ich quasi selbst, es klingt jetzt mega crazy, aber ich trete mit denen selbst in Dialog und sage dann, also manchmal selten gewinnen sie. Oder ich schreibe Songs über sie. Das ist dann irgendwie so mein Ventil, um sie loszuwerden, diese inneren Zweifel oder KritikerInnen, die auch in mir sind. Aber ich trete dann tatsächlich manchmal in Dialog und denke mir so, okay, also ich habe konstant das Gefühl mein Kopf sagt konstant, das kannst du nicht, bald kommt jemand drauf, dass du keine Ahnung hast von dem, was du machst und so weiter und so fort. Und dann, das hilft aber auch mit dem Älterwerden tatsächlich, trete ich da in dem entgegen und sage, Alter, wie lange machen wir das jetzt schon? Come on, es passt schon, genau. Ja.
Darüber sprechen wir dann auf jeden Fall bei der zweiten Seite noch ein bisschen mehr, weil da möchte ich definitiv nachhaken. Vielleicht kannst du mir auch den einen oder anderen Hinweis, Tipp geben, wie du da so das bearbeitest. Dein Genre ist ja Hip-Hop und Rap. Mhm. Wie wäre denn ein Happy Peppy Pop-Song über dein Leben? Wie wird der klingen? Was wird der... Was fällt dir da spontan ein? Oder gibt es vielleicht einen Popsong, wo du sagst, das beschreibt eigentlich, der beschreibt eigentlich mein Leben ganz gut?
Also das Erste, was mir einfällt, ist, dass Rasseleier dabei sein müssen als perkussives Element.
Warum?
Rasseleier sind so happy und so sprunghaft und so ui und ne? Und also ich, das ist irgendwie für mich sind Rasseleier so ein, ja, also die wären auf jeden Fall dabei. Gibt es einen Song? Boah, das ist natürlich eine huiuiui, schwierige Frage. Also der Song ist wahrscheinlich von Beyoncé, wenn es ihn gibt. Mhm. Das kann ich schon mal sagen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ein Happy-Pop-Song wäre wahrscheinlich doch sehr basslastig trotzdem und auch sehr groovig und wie gesagt, Rasseleier wichtig und Gospelchor dazu. Überhaupt, ja, gospelig. Ich glaube, da wird es hingehen und wahrscheinlich wären aber Bläser trotzdem dabei. Also
und textlich? Was sind so die Eckpunkte deines Lebens, die dich happy machen? Happy Peppy.
Menschen, yeah. We can do this. Yeah, yeah, yeah. Tausend Liebe. Yeah, yeah, yeah. Du merkst schon, wie ich das yeah einsetze, weil das ist natürlich in einem Popsong, da kann dann jeder mitsingen. warte, und die vierte Zeile fehlt jetzt noch. Wird schon alles werden, werden, werden. Und wenn man es dann so mit werden ausspricht, dann ist es ein Reimwort auf yeah und dann haben wir schon die Hook.
Wie kreativ und spontan. Ja, vielleicht machst du ja vielleicht wird es ja auch noch ein Song von dir.
Vielleicht wird es noch was mit der großen Popkarriere, genau.
Du bist eben, wie ich auch in der Anmoderation gesagt habe, sehr gesellschaftskritisch und in meinen Augen, wenn ich mir diese persönliche Meinung erlauben darf, in die richtige Richtung und sehr gut gesellschaftskritisch.
Oh, danke.
Und was aber eben immer wieder kommt, gerade wenn es um Generationen geht, ist so, entweder früher war alles besser oder eben heute darf man gar nichts mehr sagen und so. Mhm. Wir sind jetzt auf der positiven Seite. Was würdest du sagen, war früher in deinem Leben besser und was ist heute besser als früher? Es ist ja immer auch, gibt ja immer überall auch beides.
Also ich bin 1990 geboren, was auf jeden Fall bis 2008 besser war, war, dass ich minderjährig war. Und keine Miete zahlen musste und keine Steuern und diese ganzen Sachen. Nein, ich zahle gerne Steuern, das muss ich auch dazu sagen, aber mich mit diesem ganzen Erwachsenenkram nicht rumschlagen musste. Was war früher besser? Ich glaube, früher war es, oder ja, und vor meiner Geburt erst recht, war, glaube ich, die Welt einfach ein bisschen entschleunigter. Und ich glaube, der Neoliberalismus, der greift ja schon lange und dieser Leistungsdruck und dieses Ellbogen und dieses eigentlich extrem US-kapitalistische immer weiter, immer schneller, immer mehr, ne? Also ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die sich jetzt schon lange irgendwie abzeichnet und die war wahrscheinlich vor 30 Jahren noch nicht so, wie sie jetzt ist und wird auch, bin gespannt, wie die weitergeht, weil wenn Extreme passieren oder wenn, ja doch, wenn Extreme irgendwie sich in eine Gesellschaft reinfressen, dann wird es auch immer, also es gibt immer eine Gegenbewegung zu einer Bewegung und jetzt fängt es ja auch schon an, dass man 4-Tage-Woche ausprobiert und so weiter und so fort, was ich super interessant und cool finde. Aber ich glaube, diese Erzählung von dem früher war alles besser, weil was heute zum Beispiel besser ist, ist, ich habe das Gefühl, ich sage das jetzt sehr, sehr polemisch und möchte niemandem damit irgendwie auf den Schlips treten und möchte mich auch nicht lustig machen oder respektlos Essstörungen gegenüber mich äußern. Aber ich glaube, heute gibt es weniger Essstörungen bei Jugendlichen als bei uns in der Jugend. Also zum Beispiel, ich sehe das in Schulen, wenn ich an Schulen Workshops gebe, ich sehe das bei meiner kleinen Schwester, ich sehe das bei den Jungen, vor allem Flinterpersonen heutzutage, dass da eine Art von Body Positivity gelebt wird und die ja auch sagt, mein Körper ist mein Körper und geht niemandem etwas an. Also auch keine Gesellschaft geht die was an, geschweige denn einem Patriarchat, geschweige denn, also das ist mein Körper. Und also ich kann mich erinnern, wie wir jugendlich waren, haben wir alle mal irgendwie, also vielleicht jetzt nicht die wirklich ausgewachsene Bulimie oder Magersucht oder so gehabt, aber wir haben alle uns abgehungert. Wir haben alle geschaut, dass wir Salat ohne Dressing essen. Und das waren bei manchen Phasen über längere Zeiträume, bei manchen kurze. Aber Entschuldigung, also wie kann man denn, also wenn jugendliche, junge Frauen, die eh schon in der Pubertät sind, wo eh schon alles anstrengend ist und man kriegt die Tage und man hat Pickel und jösses, da wächst was und was ist das eigentlich und überhaupt und sowieso, dann auch noch mit dem Bullshit konfrontiert sein. Und also ich kann mich da erinnern, für mich war das schon in meiner Generation oder ja, in meiner Generation, bei meinen FreundInnen, bei den Parallelklassen, bei allen. Ich kann mich beim Fortgehen nicht daran erinnern, dass sich irgendein Mädchen, nämlich auch, egal mit welcher Kilogrammanzahl, wohlgefühlt hätte. Irgendwas war immer falsch. Und ich habe zum Beispiel das Gefühl, sowas ist jetzt heute anerkannter, dass das einfach eine Lüge ist.
Ja und nein. Also allein schon das Wort Body Positivity jetzt, glaube ich, weiß jeder oder wissen ganz viele, was das Wort heißt. Ich weiß nicht, ob ich bin 1980 geboren, ob ich in meiner Jugend auch das Wort, also allein schon, dass es das Wort gibt und wir wissen, was es ist, bin ich voll bei dir, dass das was ist, was heute besser ist als noch vor einigen Jahren. Und wenn wir auf dein Leben zurückkommen, ist es eben auch fühlst du dich auch jetzt besser in deinem Körper und sagst dir auch immer wieder, wenn irgendwo was zwickt und wenn es da irgendwie, drauf? Also ist es jetzt ganz konkret auf dein Leben?
Also auf mein Leben, früher hast du dich. Ich habe ein halbes Jahr lang, das war quasi meine Essstörung. Und ich bin aber auch ein sehr trotziger Mensch. Also sobald mein Trotz getriggert wird, gibt es quasi kein Halten mehr. Ich habe ein halbes Jahr lang habe ich mich von Eisbergsalat ernährt und sonst von nichts und bin immer, ich war so ungesund, dünn bis deppert. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht,
Als Jugendliche,
da war ich 15 oder 16, das war quasi ein halbes Jahr lang und dann war ich halt echt so überall Knochen und ne. Und dann habe ich aber festgestellt, irgendwie fühle ich mich immer noch nicht wohl und dann dachte ich mir, hey, vielleicht hat das gar nichts mit Gewicht zu tun. Mhm. Dann kam so dieser Denkprozess und dann war ich so wie, hey, wieso schert's mich eigentlich, wie ich ausschaue? Und dann ist mein Trotz getriggert worden und ab dann habe ich quasi wieder normal, habe halt quasi das gegessen, worauf ich Bock hatte und es war mir dann wurscht, wie man mich im Außen bezeichnet hat, weil ich im Innen gewusst habe, es hilft dir alles nichts, ich muss mich mögen. So, genau. Also das war, ja, genau.
Ich habe ein Kollege von mir hat das gesagt und bringt sehr auf den Punkt, das passt jetzt genau zu dem, was du sagst. Der hat ein paar Kilo mehr gehabt dann und einige haben ihn darauf angeredet und gesagt, na, hast du aber schon wieder zugenommen. Und er hat gesagt, ja, weißt du was, aber jetzt geht's mir gut. Da habe ich abgenommen gehabt, habe ich abgenommen, weil es mir schlecht gegangen ist. Und jetzt geht's mir gut. Und an die Aussage denke ich einfach oft, wenn ich so meine Tralalas habe, was Körperbewusstsein und Gefühl und so betrifft. Du hast über den Sommer jetzt, ich habe auch beobachtet natürlich, was du auch über den Sommer gemacht hast, hast du mit deiner Kollegin Mize Medusa den Teamnamen, sprich bitte du aus.
Team Milf.
Ja, schon Milf, aber
mit
nicht
so lang geschrieben.
Genau.
Und einem stummen W, Milf steht für Mothers You'd Like to Flow With.
Okay, genau. und allein schon der Name ist genial, finde ich. Und warum bist du eine Mother, mit der du selber mit flowen möchtest?
Also der Schmäh an dem Teamnamen ist natürlich, die Mize ist ein bisschen älter als ich, aber man sieht uns das Gott sei Dank nicht an, das ist quasi der Schmäh, den sie immer bringt. Sie hat den Teamnamen damals vorgeschlagen und ich musste es googeln, weil ich wusste nicht, was das heißt oder worauf sie anspielt. Naja, und der andere Schmäh ist, dass wir halt beide keine Mütter sind. Genau.
Gespannt, wie viele jetzt zu Hause sitzen und googeln. Wir sagen es jetzt nicht, oder?
Was sagen wir nicht?
Milf.
Achso, Milf. Achso, ja, doch. Also das ist aber immer lustig, wenn man angekündigt wird, dass die, wenn man irgendwo auftritt und dann sagen sie, und jetzt Applaus für das Team Milf. Und dann sind so ein paar, die klatschen halt normal. Ein paar fühlen sich so ertappt und lachen darüber. Und es sind aber nie alle, die darüber lachen. Und dann siehst du immer, wer, ja, das ist sehr, sehr unterhaltsam für uns auch. Genau, Entschuldige, deine Frage war,
warum du gerne selbst mit dir mit flowen möchtest.
Ja, so, weil ich so das voll gutes Rhythmusgefühl habe. Nein, also so mich hat immer an Sprache irgendwie, und da komme ich nämlich schon zum Rhythmus und zu diesem, es hat alles, das klingt jetzt mega altklug, aber ich bin urgerne altklug. Das Leben hat ja so, es ist alles in Formen irgendwie gegossen, auch wenn man es vorher gar nicht weiß, ob es jetzt 8 Takte oder 16 sind oder so, wenn man das jetzt in dieser Musikmetapher nehmen kann. Und das Ding ist, es dreht sich aber immer weiter, es hört ja nie auf, bis es dann irgendwann aufhört. Ne? Aber das weiß man vorher nicht, wann es aufhört. Und das Leben nämlich, außer man wählt den Freitod. Gut, aber quasi in diesen Radeln gibt es immer Flow-Momente und gibt's, also es ist eine konstante Bewegung, es ist ein konstanter Prozess und das ist für mich auch Flow. Also es hört quasi nie auf, es ist kein abgeschlossenes System, sondern es geht weiter und deswegen flow ich gerne mit. War das jetzt zu abstrakt?
Nein, das war sehr gut. Ich muss zugeben, es ist eine richtig große Herausforderung, du redest noch schneller als ich.
Oh ja, und soll ich langsamer sprechen?
Nein, 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 es okay. ist alles gut, mir ist egal. Ich komme mit und das ist wirklich eine Herausforderung. Ich freue mich auch ein bisschen, weil ich es schon so oft gehört habe, bitte rede ein bisschen langsamer. Und, und jetzt weiß ich, wie es meinem Gegenüber manchmal geht. Ja. Ja, wir waren beim Mitflowen irgendwie. Ja, es fließt, aber wann hast du nicht schon noch manchmal den Eindruck, oder hast du manchmal den Eindruck, dass es schon noch stockt?
Ja, aber das nenne ich dann Ruhepausen. Also im Sinne von, das gehört zum Fließen dazu. Also das ist so, wie wenn man den Wasserhahn aufdreht und dann tut man ihn nur so halb und dann braucht man mehr Wasser, also dreht man nochmal weiter und dann braucht man wieder weniger. Okay, mein Metaphern-Game ist heute on fire, ich merke schon. Aber es ist so, also es ist trotzdem im Fluss. Und das ist zum Beispiel eine Erkenntnis, die hat mein, also liebe HörerInnen, bitte jetzt aufschreiben und ich spreche extra langsam. Rest is productive. Ruhephasen sind produktiv. Also das ist zum Beispiel so eine Lesson, die ich in den letzten Jahren hatte, dass eben wenn man das Gefühl hat, es stockt oder es geht gerade nichts weiter oder man hat jetzt auch nichts vor oder man macht jetzt auch nichts und sitzt zu Hause mit einem Buch oder so und da geht aber trotzdem was weiter. Man sieht es nur gerade nicht, weil der Fokus auf was anderes gelenkt ist. Also der Flow geht trotzdem weiter und manchmal sieht man es, glaube ich, nicht. Aber dieses Weiterlaufen, Weiterspinnen, das hört, glaube ich, wie gesagt, nie auf.
Mhm. Manchmal fließt es halt einfach langsamer.
Genau.
Und das fühlt sich in dem Moment vielleicht manchmal nach Stocken an, aber dass du, ja, und du hast es auch angesprochen, glaube ich, mit dem, oder habe nur ich den Gedanken gerade gehabt, wie du es gesagt hast, wenn du irgendwo sitzt und wenn es gerade nicht weitergeht oder so, auch gerade wenn es ums Schreiben geht und deine Texte, die ich unheimlich bewundere. Also ich kann euch HörerInnen nur ermutigen, hört auf jeden Fall rein, wenn ihr die Musik nicht eh schon kennt, von der Jasmin und Klangkantine, bitte unbedingt reinhören. Und diese Kreativität, ja, die fließt, ja, wenn wir beim Fließen bleiben, auch nicht immer.
Ja,
also, und wie... Wann fließt sie vielleicht mehr oder kann man das überhaupt und wie gehst du damit um, wenn es mal nicht so fließt? Und noch eine Frage, wann ist dein Talent, wie hast du das zum ersten Mal entdeckt, diese wahnsinnige Gabe?
Okay, ich fange mal beim Anfang an.
Ja.
Tatsächlich ist es immer sehr lustig, weil es gibt so verschiedene Origin-Stories von mir, aber es ist natürlich alles gleichzeitig passiert. Der eine Teil der Origin-Story ist, ich habe vierte Klasse Gymnasium, ja, oder dritte, also 13, 14, sowas war ich, habe ich einen Musiklehrer gehabt, der in der Schule, der mittlerweile erfolgreicher Krimi-Autor ist, namens Thomas Raab, Shoutout an den Herrn Professor Raab, der hat an unserer Schule Musik unterrichtet und der hat einmal mit uns einen Rap geschrieben. Und der hat uns in Gruppen aufgeteilt, in so Vierergruppen, hat uns gezeigt, dass man quasi Beats im Internet lizenzfrei runterladen kann, also Free Beats, nicht alle Beats, sondern die quasi wirklich auch lizenzfrei online gestellt sind und hat dann so Beats uns vorgespielt und wir sollten alle quasi ein Rap schreiben. Und dann sollten wir den Rap in unserer Gruppe quasi vortragen und dann schauen wir, wie wir es zusammenstückeln und dann hat die ganze Klasse einen Rap-Song geschrieben. Es war ein super Rap-Song, es ging irgendwie, die Hook kam von der Bianca, das weiß ich noch, und es ging irgendwie um, wir schauen auf Fenster und die Vorhänge sind aber zu und wir wissen nicht, was dahinter passiert, so irgendwie so mega metaphorisch, wow, deep. Und was mir da aber aufgefallen ist, ich war auch in einer Vierergruppe quasi und ich habe eigentlich den ganzen Rap von unserer Gruppe geschrieben und es ging urschnell. Also für mich ging das urleicht von der Hand und urschnell, also dieses Rhythmik suchen, Flow suchen, das war alles über, und ich habe aber damals noch nicht so viel Rap oder überhaupt nicht wirklich Rap-Musik gehört, sondern eigentlich war ich eher noch in meiner Punk-Phase und es ging mir so leicht von der Hand und dachte ich, aha, cool, das interessiert mich, weil es macht Spaß und quasi Instant-Erfolgserlebnis wie ich bin jetzt erste fertig so auf die Art. Und das war die eine Sache und die andere Sache war dann, in meiner Punkphase habe ich, weil heuer ist jetzt ein Full-Circle-Moment gewesen, in meiner Punkphase war ich natürlich auch in die Ärzte-Fan und die Ärzte hatten Fettes Brot auf Tour und Fettes Brot haben Hip-Hop gemacht und so bin ich dann in Deutschrap reingekippt. Und jetzt haben gerade Fettes Brot ihr letztes Konzert gespielt und die Ärzte waren da, es war wunderschön.
Du warst natürlich mit dabei.
Ja, selbstverständlich, so all my dreams came true. Aber genau, also das ist quasi so in der Anfangsphase passiert, wo ich dann schon gemerkt habe, hey, das interessiert mich, weil es mir leicht fällt. Und das heißt natürlich noch lange nichts. Aber genau, und da habe ich dann quasi immer so ein bisschen für die Schublade gerappt. Und zeitgleich war 2005 dann das Todesjahr von Friedrich Schiller. Und ich bin auf Friedrich Schiller aufmerksam geworden, weil es im ZDF oder irgendwo gab es einen Fernsehfilm, wo Matthias Schweighöfer Friedrich Schiller gespielt hat. Und ich habe den Film geschaut, weil ich Matthias Schweighöfer hot fand und in der Pubertät war. Und dann dachte, aha, interesting, da wird dieser Schiller irgendwie als cool dargestellt. Das glaube ich euch nicht. Und dann habe ich meine Research angefangen. Und das ging alles ziemlich gleichzeitig. Dass ich eben mich in Deutschrap voll reingenördet habe und dann in Schiller reingenördet habe und bei beidem irgendwie, ich wollte da mitmachen, ich wollte da auch Teil davon sein. Und dann habe ich halt eben angefangen zu schreiben und dann ging das dahin. Das war zum Beispiel ein kurzer, also so ein, was, eine Laufspanne wahrscheinlich von einem Jahr oder so.
Nur?
Wo aber extrem viele Sachen in meinem Leben passiert sind, die ganz viel aufgemacht haben. Damals habe ich nicht gewusst, dass ich, wie das weitergeht, woher denn auch. Und ich habe auch das Gefühl, dass es im Leben immer wieder so Momente gibt oder so kurze Zeitphasen, wo urviel passiert und dann passiert immer wieder nichts. Und das ist auch okay. Genau, und da habe ich dann halt angefangen und immer weitergemacht. Jetzt habe ich eine Band und bin Künstlerin. Und was die Kreativmomente betrifft, wo man dann manchmal stockt, das ist natürlich mit 16 das Allerfrustrierendste, wenn ich mir denke, hallo mein Genius. Ich habe damals noch diesen toxischen Genius-Begriff verwendet, der übrigens völliger Blödsinn ist, aber das hat sich wohl in der Klassik ziemlich gut vermarktet. Und ich war ja mental noch bei Schillerzeit. Wenn plötzlich mein Genius blockiert ist, oh Gott, was mache ich denn dann? Vielleicht kann ich das doch alles nicht. Ne. Und so ein bisschen melodramatisch und so, was ja auch passt für die Jugend. Und dann bin ich älter geworden und erwachsener geworden. Und jetzt gehe ich halt damit um. Ja, manchmal gibt es Schreibblockaden und manchmal geht nichts weiter. Und dann muss ich mich selbst an der Nase nehmen. Es ist ja super lächerlich. Ich gebe Workshops zum kreativen Schreiben. Ich habe Schreibübungen, ich habe Impulsübungen. Ich weiß, wie was weitergeht, wenn man gerade da sitzt und nichts weitergeht. Ich weiß, wie man sich selbst austricksen kann. Ich lehre das anderen Leuten und sitze dann manchmal selber vor einem Blatt Papier und denke mir, oh, ich kann gar nichts, bis mir dann einfällt, okay, Jasmin, wir machen jetzt diese eine Übung und dann geht eh wieder was weiter. Oder man sagt dann auch, okay, dann lasse ich es halt für heute, dann geht halt heute nichts weiter. Dann, also das mit dem Akzeptieren, das kam so vor ein paar Jahren und ich werde immer besser darin, dass man dann sagt, okay, ich kann jetzt hier 4 Stunden sitzen und mich über mich selbst ärgern oder sagen, okay, ich widme mich jetzt der anderen Büroarbeit oder sowas zu und dann mache ich es halt morgen. Also so, genau.
Und da geht es dann noch schneller voran.
Natürlich.
Ja. Verrätst du uns einen Tipp zum Beispiel, wie man in die Produktivität wieder reinkommt oder in diese Kreativität auch wieder reinkommt oder wie du reinkommst?
Also wie man allgemein reinkommt oder meinst du jetzt so eine Übung aus Workshop?
Eine Übung zum Beispiel, weil du jetzt gesagt hast, du weißt normalerweise, wie du dich austricksen kannst, manchmal das wieder was weitergeht. Mhm.
Also was ich zum Beispiel sehr hilfreich finde, ist, das ist eine Übung, die, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, aber irgendein Buch hernehmen, irgendein Gedicht oder irgendeine Kurzgeschichte oder 3 Sätze. Also es ist wirklich völlig, eben, das Ding ist, es kann, oder eine Zeitung oder irgendwas, wo Text steht und nimm dir 3 Sätze daraus. Schreib die auf und dann antworte denen in irgendeiner Form, widerspreche denen oder schreib ein kurzes Gedicht oder also die Form ist völlig wurscht oder einen kurzen Essay oder wie viel Zeit du halt gerade hast und widerspreche dem, was du da jetzt gerade aus irgendeinem Buch rausgenommen hast. Und da geht schon so viel weiter, weil also das was ich gelernt habe beim Schreiben ist tatsächlich, es geht nicht meistens darum, was man schreibt, das stimmt nicht, aber um reinzukommen, geht es tatsächlich nie darum, was du schreibst, sondern dass du schreibst. Und also die großen Schreibblockaden, die passieren ja, wenn man da sitzt und sich denkt, hier hängt eine Pflanze vom Regal herunter, ist ein Satz, den ich jetzt hier gefreestylt habe und ich denke mir, ja, aber der Satz ist irgendwie, der sagt nicht so viel und der passt jetzt eigentlich auch gar nicht zu dem, was ich sagen will. Und dann sitze ich da eine halbe Stunde und ärgere mich über den Satz, den ich gerade irgendwie aufgeschrieben habe und natürlich geht da nichts weiter. Also so ist es wirklich so, ins Schreiben kommen, weil wenn man da mal drin ist, dann läuft meistens. Und wenn es dann halt mal trotzdem nicht läuft, dann ist es auch okay. Yeah.
Wie leicht fällt es dir denn dann auch, weil du hast jetzt schon mehrmals gesagt, das mit dem Zweifeln und so, das geht ganz gut und ärgern, wenn es gerade nicht läuft, aber wie leicht fällt es dir dann, dir auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, Jasmin, das war super, das ist super cool.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es fällt mir immer leichter. Es kommt darauf an, was ich gemacht habe oder auch unter welchen Umständen ich was gemacht habe. Also wenn ich zum Beispiel unter Zeitdruck irgendwie was schreibe und es dann genailed habe und dann denke ich mir, Ja, ich kann es doch. Mhm. Und aber also das ist, glaube ich, unterschiedlich. Aber also so im Selbstlob bin ich, glaube ich, okay. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich glaube, ich bin nicht, ich kann mich selbst dann schon auch wertschätzen oder meine Arbeit dann schon auch wertschätzen und sagen, hey, da bin ich jetzt stolz drauf.
Mhm. Und im Lob annehmen?
Das ist ganz komisch. Also im Lob annehmen, erstens kommt es natürlich darauf an, von wem das Lob kommt. Das ist immer so eine Sache. Und ich sage dann schon Danke, aber manchmal habe ich so das Gefühl, wie es so ein automatisierter Dialog ist. Hey, das war voll super, ja, vielen Dank. Ja, voll cool. Wann machst du denn wieder was weiß ich was? Und dann geht das Gespräch so weiter. Also wie so ein, wie geht's? Gut. Und dir auch gut. Also wie so ein Ritual. Und wenn ich das merke, dass mir das passiert, dass ich quasi so in diese Automatismen gehe, dann nehme ich mich auch immer kurz raus und denke mir, hey, da ist, weil nämlich, wenn du es oft von der anderen Seite siehst, das kostet ja auch Mut, zu einer wildfremden Person hinzugehen und zu sagen, hey, ich finde cool, was du gemacht hast. Und es ist ja total disrespecting von mir, wenn ich nur sage, ja cool, danke, lass uns weiter Gespräch führen, genau, und da versuche ich mich dann immer ein bisschen an der Nase zu nehmen, aber es geht schon, ja. Ist auf jeden Fall viel besser als vor 10 Jahren.
Die Weiterentwicklung, das ist es irgendwie auch, das Alter, das ist das Schöne auch am Älterwerden. Absolut. Das stellen wir hier an dem Tisch auch immer wieder fest.
Absolut.
Und auch wenn du so schnell sprichst und die Zeit, oder gleichzeitig vergeht die Zeit sehr schnell, und deshalb würde ich ganz gerne jetzt schon die Seite wechseln und in die nicht so schöne oder kritischere Seite flohen.
Let's flow there.
Zeit, die Seite zu wechseln.
Ich habe die Metapher verwendet, auch laut und lost. Mhm. Laut, die positive Seite in deinem Leben und die Lost-Seite in deinem Leben. Wann fühlst du dich denn auch manchmal oder am häufigsten in letzter Zeit lost, so ein bisschen verloren?
Spannend, ich fühle mich tatsächlich, das Album, wann ist das Album erschienen? Oktober 2022, jetzt haben wir das Jahr 2023, richtig. Ich glaube, das letzte Mal wirklich lost gefühlt habe ich mich in der Zeit, als wir das Album geschrieben haben, und das war im 21er Jahr. Also, ja. Ja, bis ins 22er rein. Aber ich habe mich lange nicht, und da habe ich mich aber sehr lost gefühlt. Und jetzt habe ich irgendwie so ein Rise Like a Phoenix-Jahr hinter mir. Und bin gerade eigentlich ziemlich safe. Aber also richtig lost gefühlt habe ich mich natürlich. Ich meine, also diese Pandemie-Sache, das war einfach, glaube ich, eine dramatische kollektive Erfahrung, die wir alle irgendwie durchleben mussten. Das ist das eine. Und das andere bei mir war natürlich irgendwie so, ich habe das Gefühl, und das wird mir jetzt auch irgendwie immer klarer, alle Menschen, also eben, ich bin 90 geboren, ich werde jetzt heuer 33, und alle Menschen um mich herum haben so um die 30 mal eine Krise. Und vielleicht will ich es mir, oder vielleicht ist es auch wirklich nur in meinem Umfeld so, aber überall sind so in den letzten Jahren so diese, jeder hat mal da so die Krise gehabt. Und da hatte ich natürlich auch eine, weil, oh mein Gott, was mache ich mit meinem Leben und die Zukunft und überhaupt und sowieso und ne. Und was ich dann aber eigentlich eh sympathisch finde, wenn man davon ausgeht, oder weil man einerseits davon ausgeht, ja, mit 30 ist man erwachsen, ja genau. Und dann andererseits irgendwie darauf reagiert, dass man sich eigentlich wie ein kleines Kind benimmt und sagt, was, nein, nicht was, wie, was, Hilfe, so. Also es ist eigentlich, ja, genau. Aber da war ich, glaube ich, relativ lost, und es kommt natürlich schon immer wieder vor, dass ich mich, verloren, ich habe mich jetzt wirklich lang nicht mehr verloren gefühlt.
Und war es auch der Anlass für den Titel dann?
Ja. Genau. Also das Album war halt, der Titel ist wirklich ganz, ganz zum Schluss gekommen, und wir haben ewig lang überlegt, wie wir mit dem Titel tun. Weil wir haben ja schon dieses X und Y immer. Also das erste war Jasmin und die Kleinkantine, dann Prekariat und Karat. Das ging super leicht von der Hand. Und dann jetzt so, wie tun wir? Und dann kam mir irgendwann der Titel, und ich dachte, oh ja, genau das ist es, weil genau das ist das Album, genau das ist die Zeit, und genau das ist das auch, was in unseren Lebensphasen gerade passiert, also in der Klangkantine und meiner, dass wir halt einerseits laut sind und wir wissen, was unsere Werte sind, und wir wissen, dass wir da mit einem Rückgrat und mit Haltung stehen können, diese Werte vertreten können, das Gespräch suchen können, argumentieren können, da sind wir super safe, und gleichzeitig haben wir doch keine Ahnung von der Welt. Und müssen das irgendwie akzeptieren. Und das war so dieses Mischverhältnis davon. Und ja.
Mhm. Wann ist man dann erwachsen, weil du sagst, ihr habt keine Ahnung von der Welt, du hast keine Ahnung von der Welt und bist mit 30 nicht erwachsen?
Ja, nein, also ich habe natürlich extrem viel Ahnung von der Welt, bin höchst gebildet und ich glaube, erwachsen werde ich irgendwann noch. Ich weiß nicht, dieser Begriff des Erwachsenseins, das ist, glaube ich, auch so ein, ich glaube, das ist kommt aus einer anderen Generation.
Ich wollte es gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob man erwachsen sein muss oder was die Definition eben.
Ja. Wenn ich dann meinen Pensionsantrag stelle, dann schaue ich mal, wie erwachsen ich bin.
Wie du dich fühlst, das letztendlich. Genau, ja? Genau, es kann sein, dass du und ich bin 43, ich bin 10 Jahre älter und fühle mich einfach ganz oft auch nicht erwachsen.
Ja. Und das ist auch okay. Ja.
Genau. Du hast auch jetzt gerade gesagt, dass ihr einfach laut seid und wisst, worüber ihr sprecht und worüber die Werte und die richtigen Werte und ja, gut, so wie ich es auch schon gesagt habe, bin ich voll bei dir, provoziert oder eckt aber trotzdem auch manchmal an natürlich. Wie gehst du damit um, was andere von dir denken, wie in den Konflikt zu gehen, wie gehst du damit um?
Ich tue mir kurz Wasser nachfüllen, vielleicht hört man das. Toll, toll, Wiener Leitungswasser, love it. Damit habe ich überhaupt kein Problem, weil, ich bin ja gescheit. Nein, aber alle Thematiken, alle Themenkomplexe, mit denen ich arbeite, mit denen ich mich beschäftige, die ich auch in Texten verarbeite. Und es ist natürlich schon oft gesellschaftlich, es ist intersektional feministisch sowieso als Grundvoraussetzung. Es hat schon gewisse Haltungen einfach. All diese Sachen habe ich recherchiert. Da bin ich irgendwie, und da spricht auch die Arbeiterklasse aus mir, da weiß ich, ich komme teilweise in Kreise, die einfach ein anderes Milieu, eine andere Schicht, eine andere Klasse sind. Also habe ich das Gefühl, ich muss mich dann noch mehr beweisen, so I'm going to do my research. Und das heißt, alles, worüber ich spreche, worüber ich rappe, worüber ich slamme, das kann ich mit Fakten belegen, da kann ich dir die Quellen zeigen, da kann ich dir meine Schlussfolgerungen oder meine Gedanken dazu einfach total nüchtern und auch unemotional erklären und nachvollziehbar argumentieren. Und ich glaube tatsächlich, dass man das spürt, weil es gäbe ja genügend Angriffsfläche bei mir, es gäbe genügend, es gibt sicher ganz viele Leute, die ein Problem mit mir haben oder nicht so leibend finden, was ich mache. Und das ist auch okay, aber die gehen mich nicht an. Ich kriege ganz wenig Hate-Mail, ich kriege ganz wenig Dickpics und denke mir, geil, weil ich glaube, die Leute spüren, dass wenn sie versuchen wollen, sich mit mir anzulegen oder das Gespräch suchen, dann führe ich es auch. Und also ich hatte zum Beispiel einmal einen E-Mail-Austausch mit einem, ich weiß jetzt nicht, ob er in der Partei war, aber er wählte auf jeden Fall FPÖ und war vom Gedankengut ganz weit entfernt von meinem Gedankengut. Also wirklich, also so quasi wie in Vorarlberg. Also so die Strecke war auch das Gedankengut entfernt. Nicht das Vorarlberg, aber so. Der hat mir eine E-Mail geschrieben und mir gesagt, warum das alles falsch ist, was ich da und da in dem Text so und so sage und das und hat da wirklich so eine Liste geschrieben, dass basically du redest Bullshit. Aber ich dachte mir, hey cool, er hat sich jetzt die Zeit genommen, um da eine Liste zu schreiben. Also habe ich mir auch die Zeit genommen und habe dem zurückgeschrieben und gesagt, nein, das ist schon so, weil hier und das ist so, weil da und ne. Und es war, wir haben da, glaube ich, 4-5 Mal E-Mails hin und her geschickt, obwohl wir uns wirklich nicht verstanden haben und auch keine Freunde mehr werden. Aber es war ein respektvoller Umgang mit, naja, gut, Faschismus ist halt keine Meinung, sorry. Aber es, also da gab's so. Und dann dachte ich mir, okay, also wenn jemand mir Hate-Mail schreiben will, dann können sie das gerne machen. Und wenn ich Zeit habe, antworte ich auch. Und kann aber halt immer genau argumentieren, warum was wie ist. Oder warum ich was, welche Behauptungen in den Raum stelle. Und ich glaube, das nimmt ganz viel von potenzieller Angriffsfläche weg, quasi.
Und im Zwischenmenschlichen mit Freundinnen und Freunden, wie ist es da für dich? Ist es dir da wichtig, was andere über dich denken? Wenn wir jetzt weggehen von dem Faktenbasierten.
Ja. Gute Frage. Ich glaube nicht.
Wenn du so lange drüber nachdenkst, sicher nicht. Weil wenn, dann wüsstest du es und dann hättest du reflexartig ganz anders reagiert, glaube ich.
Wahrscheinlich, gell? Denn ich überlege gerade. Nein, ich glaube nicht. Also wenn ich jetzt im Privaten irgendwie was mache, wo ich merke, ich habe mich vielleicht dumm verhalten oder so, dann entschuldige ich mich dafür, wenn es mir auffällt. Oder man kann mich, ich glaube, das wissen auch die Leute, die mich privat kennen, gut genug, dass sie mir auch einfach ins Gesicht sagen können, hey, Jasmo, oder? Und dann kann ich sagen, ach so, sorry, ja, okay, nee. Aber ja, nein, ich glaube nicht, dass mich das sehr schert, was andere Leute über mich denken.
Mhm. Wir haben jetzt schon noch ein paar Mal eben deine Zweifel angesprochen und einer deiner Songs, der mir auch sehr gut gefällt, ist Kein Platz für Zweifel. Mhm. Der spricht mich auch sehr an, auch inhaltlich sehr an.
Ja, der kommt bei vielen gut an, ja. Habe ich schon gemerkt.
Wann kommen die Selbstzweifel momentan noch am häufigsten und wie begegnest du ihnen selbst manchmal auch mit deiner Musik oder?
Ja, also Kein Platz für Zweifel habe ich geschrieben, das war mein zweites Album, das hieß dann auch so, das war 2013. 2011 habe ich mein erstes Album veröffentlicht, ohne irgendwelche Mittel und ohne Ahnung, wie man das überhaupt macht. Die Mieze Medusa hat mir damals sehr viel geholfen. Und dann habe ich halt überlegt, ob ich, also natürlich, ich meine, ich bin Anfang 20, also muss ich meine erste künstlerische Krise haben und muss natürlich darüber nachdenken, soll ich das überhaupt verfolgen? Macht das überhaupt Sinn? Also es ist wirklich so, in diesem, wenn ich jetzt zurückdenke, kann ich nur lachen. Und dann habe ich Keinen Platz für Zweifel für mich geschrieben, weil ich so viele Zweifel hatte, ob ich das überhaupt kann und ob ich das überhaupt verfolgen soll und was tue ich. Also habe ich das eigentlich als Rap-Brief an mich selbst geschrieben. Und dann dachte ich, hey, es float ja eigentlich hier ganz gut. Und dann haben wir es aufgenommen und dann war das so ein bisschen der Durchbruch für Jasmo in Österreich. Mhm. Genau, und dann habe ich halt, und das finde ich das Allergeilste, das hat fast nie jemand gecheckt, dass ich da für mich schreibe und nicht für ein Publikum. Und der Song hat wirklich, also und das war dann, also das war total Magic, weil dann kam wirklich, wie das rausgekommen ist, FM14 in Airplay genommen, es lief überall, es lief die ganze Zeit. Und dann die Leute konnten den Text mitsingen bei Konzerten. Ich habe urviele Nachrichten bekommen, wo Leute wirklich gesagt haben, hey, ich habe überlegt, ob ich mich da jetzt bei der FH anmelden soll. Und jetzt habe ich es gemacht. Und also wirklich solche Sachen, wo ich mir dachte, okay, org. Und ich habe dann halt mich urgefreut für all diese Leute und habe aber dann wirklich auch so in Interviews und so immer wieder gemerkt, die Leute checken nicht, dass ich den Song für mich geschrieben habe, weil sie es voll auf sich beziehen, was ja noch viel geiler ist. Das heißt, wir sind eh alle nicht so unterschiedlich, sondern haben eh alle dieselben Struggles, was ich dann wieder tröstlich finde. Aber genau, so ist Kein Platz für Zweifel entstanden und wie ich mit den Zweifeln umgehe, ich akzeptiere sie halt jetzt irgendwie besser. Und natürlich habe ich sie. Und vor allem habe ich sie, und da denke ich mir dann wieder, da komme ich jetzt leider wieder ins Rationale zurück, aber beispielsweise bin ich auf Tour und habe die ganze Zeit Highlife, Endorphine, Adrenalin, Konzerte spielen, geil, 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 Leute, nächste Station und die Welt sehen, bum, 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 cool. Und eine Woche später komme ich nach Hause und zu Hause ist es halt leise und da ist nichts und im schlimmsten Fall regnet es auch noch draußen und dann kommt natürlich so ein Down. Das ist wie wenn man vom Skikurs heimkommt und da kommen dann vielleicht manchmal Zweifel, aber die Zweifel in den Kontext setzen oder auch die negativen Gefühle in den Kontext setzen, in dem ich mich gerade befinde, hilft halt dann, weil der merkt, oder auch, also ganz ehrlich, wenn ich verkatert bin, bin ich melancholisch. Es ist einfach so. Und jetzt
auch ein bisschen selber schuld dran, dann
genau.
Müssen wir sagen an der Stelle.
Ja, dann darf ich da jetzt auch leiden und morgen ist wieder besser. Also so, ja.
Also so Selbstmitleid suhlen und so tust manchmal oder halt nur im Katerzustand?
Selbstmitleid suhlen. Ja, naja, ja, also Also ganz selten und wenn, mache ich mich aber auch lustig darüber. Also dann, mir ist dann schon klar, was ich da mache und dann denke ich mir aber auch, okay, ich bin jetzt ganz arm oder bei Regelschmerzen, wenn ich Regelkrämpfe habe, Kekse, Tee, Sofa, ich bin arm und die Welt ist gemein. Und das ist sie dann für einen halben Tag und dann passt doch wieder. Also. Ja.
Und ist es so, wenn du gerade, jetzt vielleicht nicht in der Regelsituation, aber eben in so ein bisschen Down-Phasen, dass du dich auch mit deiner, wenn du zurückkommst von der Tour, dich mit deinen Bandkolleginnen und Kollegen austauschen kannst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Band, also Klangkantine und ich, wir sind Family eigentlich. Also wir sind so zusammengewachsen, dass wir verbringen auch Privatzeit miteinander.
Nein, aber dass du dich auch austauscht dann oder auch, dass ihr drüber redet und dass das, bist du jemand, wenn es dir nicht gut geht, dass du dann drüber redest oder dich eben auf die Couch zurückziehst, so habe ich gemeint.
Ach so, meinst du. Wenn was vorgefallen ist, wenn irgendeine dumme Aktion vorgefallen ist in meinem Leben oder in meiner Umwelt oder wie auch immer, dann suche ich schon den Austausch und so. Aber ich bin schon auch eher die Person, die sich dann auch mal zurückzieht, weil ich bin halt ganz oft exponiert. Ich bin vorne, ich bin in der Öffentlichkeit, ich stehe da, ich sage Hallo, wuhu, ja, Stimmung. Und ich empfinde das auch in dem Moment so. Aber ich muss dann auch irgendwie mal die Batterien wieder aufladen und da hilft es mir dann tatsächlich auch einfach allein mit mir zu sein und mal kurz runterzukommen. Genau, aber wenn ich mich über irgendwas aufregen muss, dann rufe ich sofort an und sage, hey, oh, du hast schon gehört. Und ja.
ein anderer Text auch noch, eine andere Textzeile, die ich sehr, sehr gut finde oder von der ich mich auch sehr abgeholt gefühlt habe, war der Vergleich, lass den Vergleich. Mhm. Das Gras auf der anderen Seite ist grüner, dann gieß halt deinen Garten ja. und lass den Vergleich. Geniale Metapher, finde ich. Wie bist du eine, die sich vergleicht?
Gar nicht. Also echt? Tatsächlich überhaupt nicht. Ganz selten, aber nein, eigentlich, also ich vergleiche mich nie, weil ich davon ausgehe, das ist so ganz tief ingrained irgendwie in meinem Mindset, Alter, die Anglizismen, die ich verwende, ganz tief verinnerlicht in meiner Gedankenwelt, dass ich es hinkriege, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und dass jeder Mensch sein eigenes Backerl zu tragen hat und seine eigene Geschichte hat und seine eigenen, weiß ich nicht, Triggerpunkte hat und seine eigenen Erfolge und auch Erfolgsmaßstäbe und so weiter und so fort. Also man kann sich nicht vergleichen. Und das habe ich schon immer eigentlich sehr, sehr tief verinnerlicht. Oder wahrscheinlich war das so in meiner Jugend, dass das dann irgendwie so wirklich, das ist ganz tief drinnen. Aber ich habe es an anderen Leuten gesehen, die sich dann vergleichen, die sich in einen Vergleich stellen, der überhaupt keinen Sinn macht. Weil wieso sollte ich mich, wenn ich jetzt, weil ich da gerade einen Fußball sehe, wenn ich jetzt Fußballspielerin werden will, wieso sollte ich mich denn mit, weiß ich nicht, okay, jetzt irgendein Name, Marco Arnautovic vergleichen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ich kann keine Leben kaufen. Er übrigens auch nicht. Aber also weißt du, das, also so und dieses sich vergleichen oder sich so in einen Vergleich stellen, der vor allem manchmal auch größenwahnsinnig ist, das schadet einem nur selbst, wenn man sich dann selbst als nie genug fühlt. Und das ist so unnötig. Und genau, aber ich habe es eben bei anderen Leuten auch in meinem Umfeld gesehen, wo ich mir gedacht habe, hey, nein, also so, lass den Vergleich, es bringt nichts. Und das Internet hilft dann natürlich überhaupt nicht, weil dann sieht man die ganze Zeit das schöne Leben von allen, dass sie ja gar nicht so führen, wie sie es aussehen lassen. Und da sehe ich, also ich finde, das Internet wird seine Entwicklung sich entwickeln und so weiter und so fort. Also da bin ich in keiner Position, das zu kritisieren, aber zu bemerken, dass man halt auch eben so, ich meine, wer zeigt sich denn auf Instagram, wenn also ich mache kein Selfie, wenn ich gerade entweder verkatert oder mit Regelschmerzen mit Keksen und Tee auf der Couch sitze.
Das war Anlass meines Podcasts eben, dass ich mit euch Promis drüber spreche, eben über die andere Seite, weil, wie du sagst, logischerweise, wir zeigen uns ja alle nicht gerne im Suda-Modus und so. Ja. Und trotzdem ist aber in uns und dass das eben nicht untergeht, finde ich sehr schön und bereichernd und gut, dass wir drüber reden.
Ja, finde ich auch.
Den Vergleich, den du genannt hast, der, finde ich, hinkt ein bisschen, weil das mit dem Vergleichen, wenn tendenziell vergleicht man sich, da stelle ich jetzt einfach mal nur so in den Raum, doch eher mit jemandem, der mir ähnlich ist, aber doch an einem Punkt, wo ich es gern hätte, besser ist oder so. Und nicht jemand, wenn ich jetzt am Fußballspielen nicht interessiert bin oder am Schachspielen nicht interessiert bin, dann würde ich mich jetzt mit einem Schachspieler oder mit einer Fußballerin nicht vergleichen. Aber wenn an deiner Stelle mit jemandem, der halt auch Musikerin ist zum Beispiel oder so. Okay, und da meine ich eben, wo dann sehr wohl so die Erfolge oder das hätte ich jetzt eher gemeint mit Vergleich.
Ja, da sollte ich auf meinen eigenen Ratschlag hören und sagen, lass den Vergleich.
Ja.
Nein, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, und aber eben, und da zählt halt dann, finde ich, trotzdem schon wieder dieses Person XY hat auch eine Rap-Band und macht auch Poetry Slam und macht auch weiß ich nicht was. Aber Person XY kommt von ganz anders her und hat ein ganz anderes Leben hinter sich und hat ganz andere Struggles wahrscheinlich gehabt oder vielleicht sogar teilweise ähnliche. Über die können wir uns gerne austauschen. Aber wir sind trotzdem unterschiedliche Personen und das macht es halt für mich logisch, dass ich mich da nicht in einen Vergleichstelle, weil wenn ich dann sage, okay, Person XY macht alles genauso wie ich, aber das besser oder das schlechter oder irgendwie so, dann komme ich ganz leicht in dieses Ding, dass ich vergesse, dass es trotzdem eine andere Person ist und nicht ich mit anderen Geschichten. Und das ist quasi ein Schlupfloch, in das man fallen könnte. Ich glaube, das ist eine falsche Metapher, aber vielleicht weiß man, was ich meine.
Ich weiß total, was du meinst. Du bist so klug.
Es ist auch so schön.
Es ist, es kommt so authentisch und so. Also
ich liebe das ganze Lob übrigens, das hier in dem Raum stattfindet. Vielen Dank.
Gerne. Ist das eben gerade, weil du im Empowern auch von anderen Frauen, von anderen Menschen einfach sehr gut bist, fällt es dir manchmal sogar leichter, andere zu empowern als dich selbst? Wann bist denn du selbst auch mal kraftlos?
Das ist lustig, ich habe da letztens eine Unterhaltung dazu geführt. es gibt Sachen, zum Beispiel Büroarbeit. Das ist auch ein Teil meines Berufs. Ich muss E-Mails beantworten und mache das natürlich gerne. Aber nein, das ist eine Lüge. Meistens mache ich es, oder nicht, ich mache es nicht ungern, aber es ist so, es ist eine meiner Sachen, die ich eher nicht so gerne mache, die Teil von meinem Beruf sind. Und dann sitze ich da und dann mache ich das und dann bin ich danach müde. Oder halt irgendwie, so ein bisschen, ja, leer ist schon wieder zu viel, aber so, okay, gut. Alles andere, auf Bühnen stehen, Leute empowern, Workshops geben, sehen, was bei anderen weitergeht, nämlich wirklich so dieses Beobachten können, boah, da geht jetzt was weiter. Oder halt auch im Studio sein, Sachen erschaffen, kreativ arbeiten, was Neues machen und so weiter und so fort. Da stecke ich urviel Energie rein, aber irgendwie kommt auch Energie zurück. Weil ich glaube, weil es mir Spaß macht, weil es mich erfüllt, weil es cool ist, weil ich mir denke, ja, geil, und da noch die Hi-Hat, ja, und da werde ich, also da werde ich ganz wach und ganz empowered quasi. Das ist irgendwie sich so, also es ist so ein Kreislauf, der dann stattfindet, der mich, wo man dann trotzdem auch, das ist ja auch Arbeit, und da ganz wichtig, das ist auch Arbeit, die Energie ist und die Zeit kostet und die dementsprechend entlohnt werden muss, weil sonst sagt wieder irgendwer, ja, die machen das ja gerne. Ja, aber trotzdem ist es Arbeit. Also bei diesen Dingen, da werde ich nie kraftlos und da fühle ich mich auch die ganze Zeit empowered, einfach durch den Prozess des Tuns, weil das sind Sachen, die mache ich so unglaublich gerne und auch eben auch das Arbeiten mit Menschen, und ich zähle auch Konzerte spielen zum Arbeiten mit Menschen, auch wenn das vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht so wirkt, aber so dieser Austausch und diese, das gibt so viel zurück, dass ich da eigentlich empowered bin.
Und wie gehst du mit Menschen um, die auch Energievampire sind manchmal? Hast du Energievampire in deinem Leben?
Ja, und da habe ich gelernt, dass ich mich da einfach abgrenze und einfach von einer gewissen Grenze nicht abrücke. Also im Sinne von, es gibt diese Menschen und die können ja dann meistens auch nicht aus ihrer Haut und it is what it is quasi. Und wahrscheinlich sollte man, weiß ich nicht, man kann halt auch nicht immer irgendwie einen Kontakt abbrechen oder irgendwie, weiß ich nicht, ist ja jeder Person selbst überlassen, die mit sowas konfrontiert ist. Aber halt Grenzen setzen und an den Grenzen festhalten und diese Grenzen auch aushalten, ich glaube, das ist so das Geheimnis.
Mhm. Kennst du solche Gedanken wie dann, naja, dann bin ich nicht da für jemanden oder so? So dieses, wenn du dann Grenzen setzt, die du ja für dich brauchst, ja, und letztendlich geht man selbst immer vor. Mhm. So ein gesunder Egoismus finde ich persönlich total wichtig, weil nur dann kann man auch Kraft geben, genauso wie du es jetzt gesagt hast. Nur dann kannst du Frauen, Menschen im Allgemeinen empowern, wenn du selbst die Kraft hast irgendwie. Und deshalb ist es total legitim, sich auch selbst mal zurückzunehmen und gleichzeitig kommt bei mir, deshalb kommt die Frage jetzt, immer wieder mal so ein schlechtes Gewissen dann hoch, weil ich sollte ja und ich würde ja auch irgendwie gerne da sein und so. Und
ja, doch, das kenne ich schon auch. Aber das ist dann, also das ist auch so, ja doch, das kenne ich schon auch. Und dann habe ich dieses schlechte Gewissen und dann halte ich das halt auch aus. Also das gehört für mich auch zum Grenzen aushalten quasi. Oder die Folgen von Grenzen setzen, aushalten dazu. Aber das ist halt dann auch so. Mhm. Geht auch wieder vorbei.
Eine Frage habe ich noch, die nochmal ein bisschen zurückgeht, die mir aber wichtig ist. Und deshalb möchte ich es ansprechen, bevor wir zum Kaugummiautomaten kommen.
Oh mein Gott.
Ist schon soweit. Was linksorientierten Menschen manchmal vorgeworfen wird. Das höre ich immer wieder so, dass man darf ja heutzutage gar nichts mehr sagen und buddel dich nicht da deshalb auf und komm und zu moralisch und man kann es auch übertreiben und so. Und ich hinterfrage mich dann selber auch immer wieder, ist es zu moralisch, ist es zu streng auch, weil ich tapp doch genauso in irgendwelche Fettnäpfchen und sag irgendein Blödsinn manchmal das andere verletzt. Davor sind wir ja alle nicht gefeit, auch wenn wir noch so vorsichtig sind. Ja. Gibt es den Moment auch bei dir oder diese Phasen, wo du dich, oder Momente eher als Phasen, das eben auch hinterfragst, bin ich zu streng mit anderen, zu moralisch, zu, kennst du das?
Ja und nein. Ich bin, glaube ich, überhaupt nicht streng mit anderen, weil ich immer nur von mir ausgehen kann. Also mit mir selbst bin ich sehr streng, aber mit anderen nicht, weil ich mir denke, naja gut, keine Ahnung, irgendwie anders halt. Aber Also einerseits muss ich dazu sagen, dieses, wo kommen wir denn hin mit der Political Correctness, man darf ja gar nichts mehr sagen, das ist alles rechter Spin, das ist alles aus der Recht in den Diskurs geworfen und das werde ich nicht akzeptieren und dem werde ich mich immer entgegenstellen und sagen, man kann Sprache einfach menschenfreundlich gestalten, cool, bin ich dabei und da bleibe ich auch dabei. Anderen Menschen gegenüber, die zum Beispiel, missgendern oder die Wörter verwenden, die in einem alten Mindset vielleicht negativ konnotiert sind, was sich aber heutzutage wirklich nicht mehr ausgeht, die weise ich dann einfach darauf hin und dann sehe ich eh, wie diese Menschen reagieren. Und meistens, und das ist nämlich auch sowas, das wird ja gerne verheimlicht oder darüber wird ganz selten gesprochen, aber meistens ist es so, dass wenn jemand fragt, hey, oder wenn jemand sagt etwas, das quasi als politisch inkorrekt formuliert werden könnte, und dann wird diese Person darauf hingewiesen, dann ist in den meisten Fällen, in 9 von 10 Fällen, sagt die Person, ah, sorry, das habe ich nicht gewusst, warum. Und dann passiert Austausch. Und dann kann man sagen, na schau, weil das ist so und so. Und dann lernt diese Person das und freut sich, dass sie da jetzt ein bisschen mehr darüber weiß. Die andere Person freut sich, weil sie hat Person 1 quasi was erklären können. Und alle sind sie happy. Weil ich glaube nicht, dass Menschen, also das ist tatsächlich auch so ein ganz, ganz tiefer Glaube, den ich habe. Ich glaube nicht, dass Menschen aus Böswilligkeit handeln. Ich glaube, dass Menschen grundsätzlich sich miteinander als Rudeltier quasi verbinden wollen und dass Menschen grundsätzlich solidarisch sind. Und diesen Glauben lasse ich mir von niemandem nehmen. Der führt zwar dazu, dass manche wirtschaftliche Interessen vielleicht in den Hintergrund rücken müssten, wenn man da jetzt wirklich konsequent dieses Gedankenspiel fertig spielt. Aber davon gehe ich aus und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich damit recht habe. Und insofern ist da, also immer wenn sowas kommt, man darf ja heute gar nichts mehr sagen, dann sage ich auch, hey, aber warum hast du das Gefühl? Naja, jetzt gibt es schon, jetzt gibt es nicht mehr nur Männer und Frauen. Und dann kann man sagen, ja voll, aber das war nie so, nur jetzt gibt es Wörter dafür. Und in 9 von 10 Fällen sagt die Person dann, am Anfang noch so ein bisschen trotzig wahrscheinlich so, was heißt, jetzt gibt's wie, das war nie so. Und dann fängt das Gespräch an. Und dann kann man sagen, schau, das ist so und so und da und Geschlecht, Performativität, bla bla bla. Und dann fängt die andere Person an, auch zu sagen, aha, okay. Also ich habe das wirklich ganz oft erlebt, dass wenn man Personen auf Augenhöhe begegnet und sagt, hey, schau mal, ich habe das so und so gelernt oder ich habe das Gefühl, dass es so und so, dass die Person auch offen ist, sich auf Neues einzulassen. Und diese Erfolgsgeschichten werden nie erzählt, was mich total ärgert, weil es voll schön ist und weil es mir auch wieder meinen Glauben an die Menschheit bestätigt. Mhm. Ja.
Ein schöner Abschluss.
Danke.
Das heißt, Abschluss, ganz abgeschlossen ist es noch nicht.
Ja.
Neben uns steht nämlich jetzt ein roter Kaugummiautomat. Mit auch der hat 2 Seiten. Mhm. Und du entscheidest jetzt, du drehst nämlich an beiden Seiten, aber du entscheidest, an welcher Seite du zuerst drehst. Und dann beantwortest du die Fragen, die im rechten Teil drinnen sind, Kaugummi knatschend. Genau, bitte.
Geil. Okay.
An welche Seite drehst du zuerst?
Ich würde jetzt rechts nehmen, weil ich da näher dran bin.
Okay.
Das ist das Pragmatische.
Okay, gerne. Also eine Münze bitte, die auch vor uns liegt.
Ich habe das so lange nicht mehr gemacht.
Auch Kaugummiautomaten können 2 Seiten haben.
Ja, geil. Okay, das nehme ich jetzt raus, oder?
Das nimmst du raus, aha. Genau.
Toll.
Du kannst die Fragen... Entschuldigung, was sollst du sagen?
Diese Kaugummiautomaten erinnern mich so unglaublich an meine Kindheit und wir sind hier in der Nähe von wo ich in die Volksschule gegangen bin, was ich großartig finde. Genau. Ich mache das jetzt auf und ich schaue, was da drin ist, ne?
Ja, du schaust, was da drin ist. Welche Fragen? Die sind übrigens aus einem Buch, großteils aus einem Buch von Rolf Dubelli. Wer bin ich? Indiskrete Fragen. Also wir schauen, wie indiskret sie sind. Aber du musst jetzt noch bitte trotzdem, zwar als zweites, aber trotzdem auch auf der anderen Seite drehen, damit du Kaugummi knatschen kannst.
Achso, stimmt. Entschuldigung. Kontext. Geil. Toll.
Welche Farbe?
Rot. Okay. Muss ich die Fragen vorlesen?
Vielleicht spricht sie jetzt mit Kaugummi ein bisschen langsamer. Wir sind gespannt. Du kannst die Fragen vorlesen oder ich lese sie, wie du magst.
Ich lese sie vor und beantworte sie.
Okay.
Ich hoffe, man versteht mich. Würde es dich heute glücklicher machen, wenn du wüsstest, was dich in 5 Jahren glücklich machen wird? Nö. Das wäre ja voll blöd, weil dann macht mich in 5 Jahren nicht mehr glücklich, wenn ich es jetzt schon weiß.
Nein, aber würde es dich beruhigen vielleicht?
Mhm.
Also wenn du...
Es würde mich unnervös machen.
Warum?
Wenn ich weiß, was mich in 5 Jahren glücklich machen will, dann arbeite ich nur mehr dahin. Und was ist, wenn ich es dann nicht erreiche? Und oh Gott, aber der Zettel hat doch gesagt, in 5 Jahren würde mich urstressen.
Ja, das ist sowieso nur ein Konjunktiv, weil wir natürlich sowieso nicht in die Zukunft schauen würden. Aber wenn du sicher wüsstest, dass es eintreffen wird, wird das nicht der Ziel auf Reichung?
Nein, okay, gut. Wird mich urstressen.
Okay.
Lass es lieber auf mich zukommen. Okay, womit erklärst du dein Glück? A. Mit Unglück auf anderen Gebieten. B. Indem du dich von Gott oder anderen Mächten auserwählt fühlst. C. Mit Zufall. Mehr nix von den dreien. Mit D, das erfinde ich jetzt. Mein Glück erkläre ich mir mit Arbeit an mir selbst. Mega neoliberalistisch, aber tatsächlich. Also mein Glück, das ich habe, oder will die Frage meinen, dass Glück wirklich sowas ist, auf das man überhaupt keinen Einfluss hat. Was ist denn überhaupt Glück, lieber Zettel? Was ist das?
Was ist für dich Glück?
Glück ist für mich glücklich, gesund sein, liebe Menschen um mich haben und Kaffee. Okay, dann habe ich ja schon mal, danke fürs Hinweisen. Okay, mein Glück erkläre ich mir damit, dass, mein Glück erkläre ich mir mit Zufall. Okay, dann ist es C. Woran scheiterst du öfter? An zu viel oder zu wenig Mut? Zu wenig Mut wahrscheinlich. Ja. Naja, wobei... Manchmal will ich zu viel von der Welt, und das weiß ich dann auch, und ich schaue mir dann auch beim Scheitern zu und denke mir dann schon, währenddem ich quasi im metaphorischen Sinn in Zeitlupe hinfall, denke ich mir schon, naja, irgendwas wirst du schon lernen daraus. Wahrscheinlich beides.
Hast du nicht an der Stelle nicht aufs Bauchgefühl gehört, sondern eher der Kopf?
Ja. Also das Bauchgefühl hat dann schon vor 10 Minuten gesagt, du, es ist ein bisschen zu viel. Und ich so, ja, na, das geht schon, das machen wir schon. Wunschlos glücklich, ich habe so lange diese Kaugummis nicht mehr gehabt, das ist saugeil. Wunschlos glücklich, welcher Teil ist wichtiger, wunschlos oder glücklich zu sein? Glücklich zu sein, glaube ich. Wunschlos ist man, glaube ich, nicht. Also ich glaube, man kann sich das vormachen und ich glaube, es kann so ein bisschen so pseudo-humble sein, aber niemand ist wunschlos, alle Menschen haben Wünsche. Ob man denen nachgehen will oder... wie groß oder wie erreichbar oder unerreichbar die sind, ist was anderes. Aber wunschlos zu sein, das ist ja dann so, fühlt sich so orientierungslos an für mich. Glücklich sein, so viel Glück auf einem Zettel. Mit Kaugummi, geil.
Mit big süßem Kaugummi.
Mega.
Die Fragen sind ja, ich find sie großartig, weil sie total im Konjunktiv sind irgendwie. Aber mich auch beim Vorbereiten schon... genauso wie du es jetzt auch gemacht hast, abschweifen oder reinkippen auch, ja. Was wäre wenn, aber eben nicht in einem unangenehmen, für mich zumindest nicht unangenehmen, sondern das ist mal irgendwie spannend, drüber nachzudenken.
Voll,
warum,
voll.
Was ist das eigentlich? Genauso wie du es jetzt am Schluss gemacht hast mit dem wunschlos und glücklich, weil das ist, wie oft sagen wir irgendwelche Wörter so dahin und die gehen so, sind so in unserem Alltag halt in der Sprache einfach drin, aber wir denken nicht drüber nach, was eigentlich wunschlos glücklich bedeutet irgendwie. Und das hat es jetzt sehr schön gezeigt, so ist mir auch gegangen beim Vorbereiten. Ich danke dir.
Cool, ja, vielen Dank für die Einladung.
Es hat mich sehr gefreut, dass du da bist.
Ebenso.
Tschüss. Und weil wir gerade so unverblümt ehrlich sind, gestehe ich, dass ich die letzten 10 Jahre meine Social-Media-Kanäle ausschließlich passiv konsumiert habe und gerade erst beginne, Facebook und Instagram so richtig für mich zu entdecken und aktiv zu bespielen. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt oder auf meiner Webseite miriamlabus.at vorbeischaut. Ihr findet dort auch Hintergrundinformationen und Fotos zu meinen Gästen. Hinterlasst mir gern eure Kommentare und Meinungen. Schreibt mir Fragen, die ich dann in den Kaugummiautomaten einwerfen werde. Und vielleicht beantwortet ja mein nächster Gast eure Fragen. Und um sicher zu gehen, dass ihr ab jetzt keine Folge verpasst, würde ich mich freuen, wenn ihr Ein Gast, zwei Seiten bei Apple Podcast und Spotify abonniert und schreibt mir auch gern eine Bewertung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.